Ja, ihr Lieben, wir wollen gleich einsteigen und ich würde jetzt mal so vorschlagen, dass ich frage jetzt einfach mal den Avi was. Ich wäre froh, wenn ihr dann das eine oder andere ergänzt oder wie auch immer. Wir machen das jetzt ein bisschen ungezwungen hier. Wie sollen wir Juden das Evangelium bringen, Avi? In der Welt, in Israel, du hast heute Morgen das so wunderbar dargelegt, dieses Lieben, Segnen und Beten, ja. Aber jetzt mal konkret, wenn ich einem Juden begegne, machst du da einen Unterschied, wenn du einem in Israel begegnest oder hier bei uns in Zürich?
Well, the first thing I would say is this.
Das erste, was ich sagen würde, wäre Folgendes.
Rather than begin by talking about different methodologies.
Bevor ich über verschiedene Methoden sprechen möchte,
I want to encourage all of you with a very, very important fact.
Möchte ich alle euch ermutigen mit diesem Fakt, mit dieser Tatsache?
If you were to take any handful of Jewish believers in Jesus, of Messianic Jews like myself,
wenn ihr irgendeine Handvoll messianische Juden wie mich selbst nehmen würdet,
and if you were to ask any group of us whether or not God used non-Jewish Christians in a significant way to bring us to faith.
Und wenn ihr sie fragen würdet, ob Gott nicht-jüdische Christen benutzt in einer wichtigen Art und Weise, um uns das Evangelium zu geben.
The overwhelming majority of us would say, yes, he has.
Und die Mehrheit der messianischen Juden würden dann sagen, ja, es waren nicht jüdische Christen, die uns mehrheitlich für das Evangelium geführt haben.
It is a false notion that non-Jewish Christians cannot share their faith with Jewish people. It just isn't true.
Es ist ein falsches Verständnis zu denken, dass nicht jüdische Christen das Evangelium Juden nicht bringen könnten.
Und also, wie sollen wir das machen?
Well, this is of course going to depend on the individual.
Es hängt ab vom Einzelhandlung.
Well, there is a lot to be said for being very direct in your testimony.
Ihr könnt gerne direkt euer Zeugnis weitergeben.
You know, we Jews are a direct people.
Wir Juden sind ein sehr direktes Volk.
Sometimes if you're too gentle with us, we wonder if you know yourself what you want to say.
Manchmal, wenn ihr zu lieb seid mit uns, dann wissen wir nicht recht, seid ihr überhaupt selber überzeugt von dem, was ihr sagt.
How many of you have Jewish friends or relatives?
Wer von euch hat jüdische Freunde oder Verwandte?
Okay, do you know our people to be especially subtle or soft or quiet?
Kennt ihr unser Volk als sehr zurückhaltend oder sehr sanft?
There is a difference, of course, between being offensive and being indirect.
Es ist ein Unterschied natürlich, um ein Anstoß zu sein oder einfach direkt zu sein.
But you can be loving and direct at the same time.
Aber ihr könnt liebend und direkt gleichzeitig sein.
I would say that regardless of the cultural differences,
ich würde sagen, ohne jetzt auf Rücksicht auf die kulturellen Unterschiede zu nehmen,
make sure that you do at least two things with any Jewish person that you speak to.
Nehmt euch vor, mindestens diese zwei Dinge zu tun, wenn ihr mit einem jüdischen Menschen redet.
Speak the truth and speak it in love.
Redet die Wahrheit und redet sie in Liebe.
The truth is the gospel message.
Die Wahrheit ist die Wahrheit des Evangeliums.
And the gospel message itself is so strong that it really doesn't need any additional strength from us.
Und die Botschaft des Evangeliums ist so stark, dass es eigentlich keine zusätzliche Botschaft von uns braucht.
Very often Christians make one of two mistakes.
Oft machen Christen einer dieser beiden Fehler.
They will speak the truth without love, which doesn't do any good.
Sie sprechen die Wahrheit, aber ohne Liebe, und das hilft nicht.
Or they'll speak with great love, but they'll leave out the truth.
Oder sie sind sehr liebevoll, aber sie lassen die Wahrheit außen vor.
That doesn't do any good either.
Das hilft auch nicht.
Freddy, was sind deine Erfahrungen persönlich? Du lebst ja im Land.
Ja, ich denke, für jemanden, der nicht Jude ist, der lebt in Israel, so wie wir jetzt schon 45 Jahre, da ist es so, dass wenn man da in das Land kommt, da muss man erstmal ein Zeugnis sein. Und ich denke, Jesus ist da uns ein Vorbild. Ja, als Jesus zum jüdischen Volk kam, da hat er ja 3,5 Jahre etwa öffentlich gewirkt und er hat Taten vollbracht, die gesprochen haben, ja. Und ich denke, das ist auch für uns wichtig. Und so haben wir immer im Bet Shalom darauf geachtet, dass wir ein Zeugnis Jesu sind ohne Worte, ja. dass die Leute sehen. Und wir haben immer wieder Gäste gehabt. Wir haben am Anfang, die ersten 20 Jahre, viele jüdische Gäste gehabt. Und die haben immer schon gesagt, hier in diesem Haus ist etwas anders. Ja? Und sind immer wieder gekommen, haben unsere Schriften gelesen. Und wenn es drauf ankommt, müssen wir bereit sein, so wie Petrus schreibt, eine Verantwortung abzugeben für die Hoffnung, die in uns ist. Und dazu waren wir auch immer offen und bereit. Und ich denke, das Zeugnis, dass wir in unserem Leben sind, ist das Wichtigste, ja, für uns, die wir unter dem jüdischen Volk jetzt schon lange leben. Ja.
Nati, du bist ja in Israel aufgewachsen.
Ja, ich kann mich noch erinnern an die Diskussion mit meinem Vater.
Oh, einen Moment mal schnell. Red weiter.
Also wir haben noch nie Streit gehabt wegen dies. Aber wir haben auch oft über genau diese eine Thema diskutiert. Vielleicht kannst du erinnern, in Bezug auf Mission. Ja? Wie aggressiv sollten wir Mission, also aggressiv positiv missionieren und so weiter. Aber schlussendlich, dieser eine Punkt, dieser persönliche Zeugnis war das Allerwichtigste. Aber wenn wir jetzt über Mission direkt reden, aus Erfahrung, wo man selber hatte in Israel, jetzt wenn man über Methode nimmt, ich habe immer den Bezug gebaut zum Alten Testament. Ein Jude, egal aus welchem Hintergrund er kommt, egal ob er jetzt sehr fromm ist, orthodox ist oder auch säkulär, irgendein Bezug zum Alten Testament hat er immer. Und durch dieses Gespräch über das Alte Testament gibt es ganz viel, also viele Möglichkeiten hin zum Neuen Testament hin. Es braucht aber Geduld und von uns braucht es das Wissen vom Wort Gottes. Ja? Wir müssen wissen, wo es steht, wie es steht und dann es auch so weitergeben. Und da ist ein wichtiger Punkt, ein Heide, wo ein Jude das Alte Testament groß macht, das führt ihm zu Eifersucht.
Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber durch die Vorträge von Avi ist mir das richtig bewusst geworden, wie sehr wir da daneben liegen, wenn wir den Juden das Evangelium nicht bringen. Muss ich also sagen. Aber jetzt auch noch eine Frage, Avi, gibt es auch No-Gos? Also Dinge, die man einfach nicht macht oder nicht there, sagt oder.
Yes, there are no goals. I would also, before I address that, if I may, I'd like to just say a word about this relationship between the testimony of our lives, which is crucial, and the statement of the message itself.
Also bevor ich über das No-Go spreche, möchte ich noch über die Beziehung zum Zeugnis von unserem Leben und der Botschaft sprechen.
My experience is that God uses the testimony of our lives in at least two ways.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott unser Lebenszeugnis mindestens auf zwei Arten benutzt.
He will use our lives as a testimony to give birth to interest in why we live a certain way.
Er benutzt unser Lebenszeugnis, dass andere anfangen interessiert zu werden. Wieso lebt ihr denn so?
And he'll use our lives as a testimony that what we say is true.
Und er benutzt unser Lebenszeugnis, um das zu unterstreichen, dass was wir sagen auch wahr ist und echt.
In other words, to draw interest and to confirm that the message is true.
Also um Interesse zu wecken und uns die Botschaft zu bestätigen.
What we have to make sure that we do is also always include the message itself.
Aber wir müssen dran denken, auch immer die Botschaft mit auch rüberzubringen.
There are atheists who live wonderful lives.
Es gibt Atheisten, die leben ein wunderbares Leben.
There are Buddhists who live wonderful lives.
Es gibt Buddhisten, die ein wunderbares Leben leben.
And Paul makes the point that faith comes by hearing and hearing by the word of Christ.
Und Paulus unterstreicht, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören kommt aus dem Wort Gottes.
So it's a wonderful relationship between the testimony of our lives and the declaration of the content itself.
Es ist eine wunderbare Beziehung zwischen unserem Lebenszeugnis und der Botschaft, dem Inhalt der Botschaft, die wir weitergeben.
Are there no-goes?
Es gibt no-goes, ja.
Absolutely.
Absolut.
I would say that
not being available to be a witness is a no-go.
Also ein no-go ist nicht verfügbar dafür sein, ein Zeugnis zu sein.
What do you mean by not available?
By deciding that, oh well, I don't have to be the one to be available to share my faith.
Also wenn ich jetzt entscheide, ich bin jetzt nicht derjenige, der verfügbar sein muss, das Zeugnis weiterzugeben.
We must always be ready to say what Isaiah said, and that's Hineni, here am I.
Wir müssen wie Jesaja sagen, ich bin hier, sende mich.
I would also say that it's very important for us to make sure that when we are sharing the content of the message, we include the notion of repentance.
Wir müssen auch immer bewusst sein, wenn wir die Botschaft weitergeben, dass wir auch die Buße in der Botschaft auch als Botschaft weitergeben.
Those of us who know the Lord have a relationship with him because we were moved to repentance and saving faith in him.
Diejenigen von uns, die den Herrn persönlich kennen, haben diese Beziehung, weil wir zur Buße bewegt wurden und den rettenden Glauben erfahren haben.
That's why believing in Jesus is not really a matter of the head, it's a matter of the heart, because it's with the heart that we believe, it's with the heart that we repent.
Das Glauben an Jesus ist nicht einfach eine reine Kopfsache, sondern es kommt aus dem Herzen. Mit dem Herzen glaubt man.
Briefly, let me just say one more thing on this.
Noch kurz eine weitere Bemerkung.
Moshe Rosen, the man who started the work of Jews for Jesus about 50 years ago.
Moshe Rosen, der Mann, der Juden für Jesus ungefähr 50 Jahre her angefangen hat.
He often used to remind us to make sure that we preach the correct mountain.
Er hat uns immer nahegelegt, den richtigen Berg zu lehren.
What does that mean?
Was bedeutet das?
Well, you know, we all share some very, very strong and correct ideas about God's ongoing plan for Israel.
Wir haben alle diese wichtigen und richtigen Gedanken über Gottes Plan mit Israel.
And we should never abandon those beliefs.
Und wir sollen diesen Glauben auch nicht verlassen, wir sollen daran glauben.
But we must remember that a person, Jewish or non-Jewish, comes into is saved by believing what Jesus did on Calvary.
Aber wir müssen uns bewusst sein, ein Mensch, egal ob jüdisch oder nicht, kommt zum Glauben, indem an das glaubt, was Jesus getan hat für uns auf Golgatha.
We're not saved because of our convictions about what will happen when Jesus steps down on the Mount of Olives again.
Wir werden nicht dadurch gerettet, wenn wir die richtige Überzeugung haben, was passieren wird, wenn Jesus vom Ölberg herunterkommt.
We're saved because we believe what he did on Mount Calvary.
Wir werden gerettet, weil wir glauben an das, was er für uns auf Golgatha, auf
diesem
Berg getan hat.
For our sins and was raised from the dead.
Als er für unsere Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist.
So the no-go's, I would say, are not being available.
Also ein No-Go ist, nicht verfügbar zu sein.
Being insensitive.
Nicht vorsichtig zu sein und nicht das richtige Gespür zu haben.
And failing to include the information that a person needs to know so that he may repent, he or she may repent.
Und nicht die richtigen Informationen weiterzugeben, die Informationen, die jemand braucht, um Buße zu tun und glauben zu können.
Nati, wie ist es dir gegangen in der Schulzeit? Du hast ja da deine ganze Schule vollbracht, vom Kindergarten bis zur Highschool.
No goes oder?
In Bezug auf, ja, du hast ja deine Erfahrung gemacht. Ja, hast dich ein paar Mal deine Nase angeschlagen, oder?
Nein, nicht. Es war eine sehr interessante Zeit, weil in unserer Schule, es war eine säkuläre Schule, da waren ja nicht viele religiöse Juden dabei oder orthodoxe Juden. Es waren einzelne da, die eine Kippa anhatten. Also die waren ein bisschen religiöser geprägt. Ich kann mich noch erinnern, das war, was war das, 7., 8. Klasse. Dann geht es um der nationale Chidon HaTanach. Das ist der, ich sag mal Chidon HaTanach.
Bibelquiz.
Ja, Bibelquiz. Das ist national und an der Schule hat dann der Lehrerin gesagt, du Nati, willst du nicht für unsere Schule gehen, ja? Aber der Heide muss für 700 andere gehen, ja? Das war ein sehr interessantes Erlebnis damals und auch sehr spannend. Und es war tatsächlich so, die Schulkameraden haben es sehr respektiert und haben es sehr besonders gefunden, dass nochmal die sogenannten Heiden das Wort Gottes so gut kannten. Ich kann mich erinnern, wir saßen hinten in der Klasse, der Lehrer war ein bisschen langweilig. Und anstatt zum Lehrer zu hören, saßen wir hinten mit unserer Bibel offen. Ja? Und da haben sie ihre Bibel geöffnet, einen Bibelvers gelesen und gesagt, jetzt musst du den Bibelvers suchen. Ja? Dann habe ich den Bibelfest gehört und dann habe ich meine Bibel geöffnet und tatsächlich immer gefunden. Sie war nicht so clever, ich sah ungefähr, wie dick es war, dann wusste ich ungefähr, wo sie war. Ja. Okay, aber es war sehr spannend, ja, während der Stunde, und das war für sie wirklich so was Besonderes. Aber es kam auch dann tatsächlich zu tiefen Gesprächen, zu Diskussionen, und wir hatten auch arabische Christen in unserer Schule. Und da, für ihn war es ganz besonders, weil er war ja traditionell christlich. Und auf einmal hörte, er dachte immer, ich bin Jude, und auf einmal hörte, ich bin nicht Jude, aber ich liebe die Jude und das Wort auch. Und das hat ihn extrem berührt. Aber durch diese Junge habe ich noch mehr Diskussionen in der Schule gehabt über Glaube. Ja, also es war immer eigentlich positiv. Es gab immer wieder mal dumme Sprüche. Aber wenn es darauf ankam, haben sie gesagt, ja, aber er kennt ja die Bibel. Also das ist ein wichtiger Punkt in Bezug auf Mission, wenn wir Juden begegnen. Wir sollen ihnen das Alte Testament groß machen und dann Jesus groß machen.
Ich kann mich noch erinnern, als ich eine bei der ersten Israel-Reise, als wir den großen Kongress im Ramada Renaissance in Jerusalem gehabt haben, da war ich mit meiner Frau am Pool in der Kongresspause. Ja, gibt's ja, oder? Und dann war ein orthodoxer Jude dort, und wir sind dann ins Gespräch gekommen, und dann, als er dann gehört hat, dass wir Christen seien, dass wir hier ein Kongress haben und ich danach den Herrn Jesus bezeugt habe, in meiner ziemlich direkten Art, und dann ist dann ein heftiges Gespräch entstanden.
Bist du auch jüdisch?
Wegen der Heftigkeit.
Direkte Art.
Hast du Probleme? Okay. Er will, glaube ich, Probleme. ja, jedenfalls, da entwickelte sich ein heftiges Gespräch, und auf einmal kam ein anderer Mann, ein säkulärer Jude, dazu und sagte, wieso er mich eigentlich so anschreie, weil der hat uns gekannt von einem Bauprojekt und hat dann gesagt, diese Leute, die machen so viel Gutes. Das ist also schon interessant. Also ich glaube, dass das Zeugnis, ja, aber das andere gehört eben auch genauso dazu, diese Liebe Jesu auch in der Tat zu zeigen. Ich denke, das ist schon ein wichtiger Aspekt. Das ist einfach so ein kleines persönliches Zeugnis, was ich vor, als ich noch jung war, habe ich das erlebt. Ja, Freddy, und wie hast denn du in deinen 45 Jahren auch Situationen erlebt, wo du gedacht hast, also das hätte ich jetzt lieber nicht gesagt? Gut, ey, so ein ausgeglichener
jetzt,
Mensch.
Das kann ich jetzt nicht wirklich sagen.
Ja, siehst du.
Aber vielleicht manchmal, da ich hätte etwas mehr sagen sollen. Vielleicht, das kann ich wohl sagen, ja. Man ist oft dann zu zurückhaltender.
Es ist in der Pause ein Bruder auf mich gekommen. Du, glaube ich, der Mann von der Cynthia, Thomas, oder wie heißt du? Ah, der Masse, er ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, bezüglich diesem Thema jetzt, wegen Evangelisation zu den Juden, wie soll man das machen und. Und ich habe ihm dann die diskrete Antwort gegeben, dass das Thema der letzten zweimal war. Aber dir sei besonders dieses Buch empfohlen, und ich schenk's dir. Wenn du es nachher haben willst, kannst du zu mir kommen, du kriegst es. Du hast mich angesprochen. Weil das war das große Thema, und hier ist alles im Detail drin. Gehört dir, gell? Sehr schön.
Ja, wir wollen... Ja, noch etwas vielleicht,
wenn wir... Von, auch?
Ja, kannst du mir geben. wenn wir von No-Gos sprechen, es gab natürlich immer wieder christliche Organisationen, die dachten, wir können es besser als alle anderen, haben zum Beispiel in Israel eine Postwurfsendung gemacht, und meistens war der Schaden größer als der Nutzen, und die kamen und gingen wieder weg und haben den Scherbenhaufen zurückgelassen. Ja? Also wo dann die verschiedenen Gemeinden nur Probleme davon hatten, ja? Dass irgendeine bestimmte Kirche da und so weiter für sich meistens Mission machen wollte, aber nicht für den Glauben an Jesus jetzt an erster Stelle.
Also was man bei den Reisen auch immer wieder erlebt, der Avi hat gesagt, wir sollen ein klares Zeugnis geben. Es ist natürlich so, jeder, der nach Israel kommt, wenn er einen christlichen Hintergrund hat, der hat seine Theologie. Der bringt seine Theologie danach runter, egal ob vom Zeugen Jehovas bis Neuapostolen bis Mormonen, alle sind sie da, auch alle christlichen Denominationen, und die Reiseleiter, die zum Beispiel diese Gruppen führen, die wissen nach einem Jahr mit 30 verschiedenen Gruppen, wissen die gar nicht mehr, wer dieser Jesus wirklich ist. Weil der eine bringt diesen Jesus, der andere den. Und Schlüssel ist wirklich nur das Wort Gottes, wo dann durch den Heiligen Geist lebendig gemacht werden kann an den Herzen. Also es ist für die Juden, die mit uns Christen im Land konfrontiert werden, wirklich auch schwierig, oder? Gut, also wir wollen da ein weiteres Thema geben. Ein ganz ein anderes Thema. Kippa. Sagt euch das etwas? Kippa, von wo kommt dieser Ausdruck Kippa eigentlich? Bedeutet das einfach nur Kopfbedeckung?
Oder? Von Kappara. Von Yom Kippur, Kappara.
Okay.
Unser deutsches Wort Kappe kommt von Hebräisch.
Aha. Gut. Kippa. Wenn wir in Israel unterwegs sind, an der Klagemauer, sind wir sogar gezwungen, als Männer eine Kippa auch aus Karton zu tragen oder wie auch immer. Aber soll ein messianischer Jude, ein Jude, der an den Herrn Jesus gläubig ist, soll der eine Kippa tragen oder nicht? Avi.
Well, I think this is going to be a matter of personal choice and a matter of conscience.
Ich denke, das ist eine Frage der persönlichen Bevorzugung und auch des Gewissens.
The commandment to cover one's head for a man is not found in Torah.
In der Tora gibt es eigentlich kein Gebot, dass der Mann sein Haupt bedecken muss.
And how the tradition actually developed, there are a lot of different answers to that question.
Und aus der Tradition, da gibt es verschiedene Antworten, wie es dazu kam, dass man so macht, wie man es heute macht.
I will wear a kippa on many occasions.
Ich trage eine Kippa für gewisse Veranstaltungen, gewisse Situationen.
And for different reasons.
Und für verschiedene Gründe.
If I'm attending a traditional Jewish holiday service where others are going to wear a kippa, I will of course wear a kippa as well.
Wenn ich so einen traditionellen jüdischen Feiertag begehe mit anderen, die auch eine Kippa tragen, da werde ich auch eine tragen.
Depending upon the context, it will often be an opportunity for me to identify with my people.
Je nach den Umständen ist es für mich eine Möglichkeit, mit meinem Volk mich zu identifizieren.
Is it a matter of obligation? No, it's not a matter of obligation.
Es ist keine Pflicht, das zu tragen.
But I certainly believe that Messianic Jews have the freedom to make that choice as to when they want to wear a kippa and when they do not want to wear a kippa.
Aber ich bin davon überzeugt, dass messianische Juden die Freiheit haben zu entscheiden, wann sie eine tragen möchten und wann nicht.
Also nach dem Prinzip von Paulus, dem Juden ein Jude, dem Griechen ein Grieche.
Exactly. It's very much a question of what we say in missions, contextualization.
Also wir sagen in der Mission im Zusammenhang mit oder in dem Kontext zu sehen, unter den Umständen.
And we also have to be very, very careful that we don't allow our identification to slip over into being a deception.
Also unsere, mit dem wir uns identifizieren, soll nicht zu einer Verführung werden.
There are some Christians, for example, who will do everything they can to appear Jewish, and it's for the wrong reason.
Und es gibt Christen, die tun alles, um jüdisch zu wirken, aber sie machen das aus den falschen Gründen.
So we must be careful that traditions like wearing a kippa doesn't accidentally slip over into a deception.
Also dass wenn wir einfach eine Kippa gern tragen, dass nicht daraus etwas Falsches wird, eine falsche Überzeugung.
I would mention one other thing. I was raised in a very, very traditional Jewish home.
Noch etwas, ich wurde in einer sehr traditionellen jüdischen Familie aufgezogen.
I'm very secure in my Jewish identity.
Meine jüdische Identität für mich ist ganz klar, ich habe da nicht Probleme damit.
I was born a Jew. I live as a Jew, I'll die a Jew.
Ich wurde als Jude geboren, ich lebe als Jude, ich werde als Jude sterben.
The most Jewish thing I've ever done is believing in Yeshua, the Jewish Messiah.
Und das Jüdischste, was ich je getan habe, ist an den jüdischen Yeshua, den Messias, zu glauben.
If you come into my home, you would know that you're coming into a Jewish home.
Wenn ihr mal zu mir nach Hause kommen würdet, dann würdet ihr merken, ich komme in ein jüdisches Heim.
But for me, it's a natural expression of who I am.
Aber für mich ist das etwas Natürliches. Ich zeige so, wer ich bin.
It's not something that I feel that I had to adopt in order to impress anyone.
Ich hatte nie das Gefühl, ich muss mich jetzt so verhalten und das mir aneignen, um jemandem Eindruck zu machen.
And you know, if I'm on the beach at Tel Aviv, I don't feel that I have to dress in any special Jewish way to prove that I'm Jewish.
Und wenn ich an der Küste in Tel Aviv bin, da habe ich nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt besonders kleiden, um zu zeigen, dass ich ein Jude bin.
I'm on the beach, I'm there to go swimming.
Ich bin jetzt am Strand und ich gehe jetzt schwimmen.
Als Christ, es gibt ja auch Christen, die die Kippa tragen. Was ist da eure Haltung dazu, Freddy?
Also für einen Juden ist die Kippa ein Zeichen, ich bin ein Jude, der das Gesetz hält, der die Gebote hält und so weiter. Ja. Und die Juden haben das gar nicht gerne, wenn Christen Kippa tragen, zum Beispiel die Touristen in Jerusalem. Und jetzt ist er am Schabbat mit einem Auto unterwegs und hat eine Kippa an. Das ist für einen Jude ein No-Go. Oh, also die Kippa ist ein Zeichen für die Juden. Ich bin ein Tora-treuer Jude und das zeichnet ihn nach außen aus. Ja? Und so denke ich, ein Christ sollte keine Kippa tragen, also sein wollen wie ein Jude, weil er da nur einen Anstoß erregt, weil er hält ja das Gesetz nicht. So wie ein religiöser Jude das Gesetz hält. Ja?
Also, und vielleicht ist ja interessant zu sehen, dass wir sind ja in Israel aufgewachsen unter messianischen Juden und in die meiste messianisch-jüdische Gemeinde in Israel trifft man keine Kippa. Ja. Also wenn man in die Gemeinde geht, wird man meistens keine Leute, also Juden treffen, die wirklich eine Kippa tragen. Aber ich kann mich erinnern, ich war in Atlanta in Besuch und dann sagte mein Kollege, komm, wir gehen heute zum Rabbi. Ja, und er meinte, also ein messianischer Rabbi, okay, da gingen wir zum Rabbi im Gottesdienst. Und ich dachte, wow, wo bin ich da? Ja? Die waren alle mit ihrer Talit und alle haben einen Kippa gehabt.
Erklär vielleicht mal, was ist der Talit?
Der Talit, das ist das
Gebetsschal
der Juden. Und ich dachte am Anfang, ich bin in einem falschen Film angekommen, weil ich war das gar nicht gewohnt von den messianischen Juden, dass sie sich so präsentieren. Nachhinein habe ich nochmal darüber nachgedacht. Ich sage, ja, der Jude in Atlanta hat wahrscheinlich Sehnsucht nach Israel, nach seiner jüdischen Identität. In Israel hast du diese Identität automatisch, weil du in diesem Land wohnst, wo eigentlich ein jüdisches Land ist. Und das macht es schon anders. Aber persönlich auch, wo oft merkt man, auch unter Gläubigen, auf einmal meinen sie tatsächlich, sie müssen einen Kippa tragen. Ja? Und dann fragt man, ey, willst du zurück zum Gesetz oder willst du jetzt unter Gnade Christi bleiben? Also erstmal in dem Alten Testament kommt es, wie gesagt, gar nicht vor. Also wollen wir etwas, was gar nicht vorkommt, auch noch adoptieren? Ich glaube, müssen wir definitiv nicht.
Aber ich denke, der Gedanke von Avi, das war, ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Also es gibt Situationen, wo eine Kippa trägt, wo es sich einfach auch in jüdischen Kreisen einfach bei einem Schabbat beginnt oder ich weiß nicht was, dass es einfach angebracht ist. Also Sie haben die Bilder ja auch gesehen, wo Donald Trump an der Klagemauer war, oder? Ja, der hatte eine Kippa auf. Ja,
wenn du in eine jüdische Beerdigung gehst, würdest du auch einen Kippa tragen.
Genau.
In Synagoge
genau.
Tragst du einen Kippa, ja.
Und der Punkt ist ja dann der, dass wir hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Und ich glaube, denke, das war ja auch das Anliegen, das du uns weitergegeben hast. Oder? Ich habe den Schabbat erwähnt. Den Schabbat, das ist ja auch so ein heißes Eisen, oder? Den Schabbat, oh, da gibt's Diskussionen. Wir sollen den halten und gut. Was ist da eure Meinung? Sollen Christen den Schabbat halten, Freddy?
Ich denke ganz klar, nein.
Aber was machst du am Schabbat in Israel?
Ja,
Gut, nächste Frage, nein.
Also, wir sprechen jetzt von hier. In christlichen Ländern, in Israel, da also ist ganz klar der Schabbat.
Ja. Gut,
der arbeitsfreie Tag, wie der Sonntag, hat nicht die Bedeutung wie für die Juden der Schabbat. Ja. Und ich denke, wenn ein Christ meint, er muss den Schabbat halten, hat er das Evangelium noch nicht verstanden. Ich denke, das war wegen dieser Frage des Gesetzes halten, ging Paulus extra nach Jerusalem. Apostelgeschichte 15. Und Jakobus sagt ihm dann nur vier Dinge für die Nichtjuden, was sie halten müssen. Das andere ist ein Zeichen. Gott hat den Juden, dem jüdischen Volk, den Schabbat gegeben als ihr Zeichen. Ja? Aber für uns ist es, hat es nicht diesen Stellenwert. Ja? Und so, wenn jetzt jemand meint, er muss den Schabbat halten, ist es ein Rückfallen ins Gesetz.
Okay. Nati?
Ja, ich glaube, Kolosser 2 sagt uns Folgendes, Vers 16. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Schlussendlich, es geht um Christus und warum mache ich, was ich mache.
Wie hältst du es persönlich?
First, I would like to add to what's already been said.
Ich möchte zuerst ergänzen, was zu dem, was schon gesagt wurde.
Paul makes it very, very clear that the issue is not the day.
Paulus macht es ganz klar, es geht nicht um den Tag.
And you know, once we start talking about the Sabbath, we're really talking about the law in its entirety.
Wenn wir anfangen über den Sabbat zu reden, dann beginnen wir eigentlich über das ganze Gesetz zu reden.
Because the Sabbath is one of the covenant signs of the Mosaic covenant.
Denn der Sabbat ist eines der Bundeszeichen vom Mosesbund.
For me, the issue again is a matter of choice and conscience.
Wieder geht's hier um eine Frage der persönlichen Wahl und des Gewissens.
In the translation that I heard, you used the word should. In other words, is there an obligation?
Ich habe die Frage so gehört: Muss man den Sabbat halten?
The point is, there is no sense of obligation for any of us.
Es gibt keinen Zwang, kein Muss für irgendjemand von uns.
The only necessity for any of us, whether we're Jewish or whether we're Gentile, is to repent of our sins and place our faith in Yeshua, in Jesus.
Das einzige Muss, ob wir Juden oder Heiden sind, ist Buße zu tun und unseren Glauben an den Herrn Jesus zu richten.
So it's a matter of whether or not we may or whether or not we choose to.
So ist eine Frage, ob wir können das tun oder ob wir das so wählen.
And with many other matters of observance, I would say that as long as a person does not make the mistake of thinking that there's anything salvific in these observances, then it's a matter of his conscience.
Ich denke, wenn jemand nicht das Gefühl hätte, jetzt ist in diesem Sabbathalten etwas Heilsbringendes, dann ist es einfach eine Frage des persönlichen Gewissens.
And I would say also that we must never let our allegiance to a certain observance stop us from performing the will of God.
Und es ist wichtig, dass wir nicht, wenn wir einfach Dinge befolgen, dass wir dann aufhören, Gottes Willen zu tun.
And I'll give you two quick examples of what I mean.
Ich möchte hier zwei Beispiele geben.
The Apostle Peter almost failed to go into the home of Cornelius and to present the gospel because it would require him to violate his understanding of the law.
Apostel Petrus hätte es fast versäumt, in das Haus des Cornelius zu gehen und ihm das zu gehen und ihm das Evangelium weiterzugeben, weil er dann sein jüdisches Gesetz hätte brechen müssen.
And the Lord made it very clear to him in a vision, no, you don't let that happen.
Und Gott hat ihm ganz klar in einer Vision gezeigt, nein, du musst das tun. Hier geht die Mission vor dem Gesetz.
And the other example I would give quickly is this.
Und das andere Beispiel wäre folgendes.
In the book of Joshua, the army of Israel marched around the city of Jericho, prepared to fight for 7 consecutive days.
Im Buch Josua hat das ganze Armee Israels ist 7 Tage am Stück Jericho gewandert.
Now, being prepared to go to battle, carrying your weapons, is certainly not exactly a relaxing thing to do.
Und sie waren ja vorbereitet für den Kampf. Das heißt, sie hatten die ganze Rüstung an, die Waffen. Das ist nicht etwas Lockeres. Das ist etwas Hartes.
One of those 7 days had to be the Sabbath.
Einer dieser 7 Tage war ein Sabbat.
Aber ich habe da eine Frage. In Israel erleben wir etwas, wo umgekehrt ist, dass die christlichen Araber, die ja mehr geprägt sind vom Christentum, also vom kirchlichen Christentum, die feiern ihre Gottesdienst immer am Sonntag. Jetzt wiederum die messianischen Juden und auch viele Heiden mit ihnen, die feiern den Gottesdienst am einen Schabbat. Das ist ja automatisch auch der freie Tag in Israel ist. Jetzt erleben wir ein Phänomen in Europa, wo ich mich manchmal frage, ist das nicht mehr spaltend als einsmachend, wo ja immer mehr Juden sich bekehren und die Juden, weil sie jüdisch sind, sie feiern ihren Gottesdienst dann an einem Schabbat. Und die Christen, die Heiden, feiern an einem Sonntag. Was man auf einmal merkt, dass immer mehr Christen meinen, okay, jetzt muss ich auch am Schabbat feiern. Und meine Frage ist, ist es überhaupt positiv, dass die jetzt messianischen Juden in Europa es am Schabbat machen? Wäre es nicht auch besser an einem Sonntag, damit man auch da vielleicht mehr diese Einheit haben und nicht vielleicht das Gefühl kommt, man ist was Besseres? Ich weiß, es ist nicht so einfach, ja.
It's okay, I have a theory.
Ich habe hier eine Theorie.
We'll have to wait until Jesus comes back before we find out if my theory is right.
Wir müssen warten, bis Jesus zurückkommt, dann sehen wir, ob die Theorie wahr ist. Yeah,
so I will state that this is just an idea. Okay?
Das ist nur meine Idee, das werde ich jetzt mal so sagen.
We do know that according to the law, there are at least two reasons why we Jews observed the Sabbath.
Wir wissen, gemäß dem Gesetz gab es mindestens zwei Gründe, warum wir Juden den Sabbat gehalten haben.
We celebrated the Sabbath as a reminder that God is the creator of all things.
Wir haben den Sabbat gefeiert, einerseits um uns daran zu erinnern, Gott ist der Schöpfer aller Dinge.
And we celebrated the Sabbath as a reminder that God was our redeemer when he brought us out of Egypt. Those are the two purposes stated in the law.
Und der zweite Grund, den wir auch im Gesetz sehen, ist um uns daran zu erinnern, Gott ist unser Erlöser, der uns aus Ägypten geführt hat.
Now, there's sufficient evidence, I think, in the New Testament, that the early believers, who were Jewish, gathered together to commemorate something else as well.
Und ich glaube, es gibt genügend Beweise aus dem Neuen Testament, dass die ersten Christen, die ja alle Juden waren, zusammenkamen, um noch etwas anderes zu feiern.
They gathered to commemorate the fact that Yeshua was raised from the dead on the first day of the week.
Sie kamen zusammen, um sich daran zu erinnern, dass Yeshua aus den Toten auferweckt wurde am ersten Tag der Woche.
The first day of the week started on Saturday night.
Der erste Tag der Woche begann am Samstagabend.
At the end of the Shabbat.
Am Ende des Shabbats.
Here's my theory.
Das ist meine Theorie.
I won't be surprised to find out.
Ich wäre nicht überrascht herauszufinden,
that those early believers in Yeshua in Jesus.
Dass diese ersten Christen an die ersten Gläubigen an Yeshua.
I won't be surprised to find out if many of them started their celebration on Shabbat on Friday night and kept going all the way through the weekend.
Wenn dass diese ersten Christen am Freitagabend Schabbatbeginn angefangen haben zu feiern und das ganze Wochenende daran gefeiert haben.
There's a thematic difference between the Saturday worship and the worship on the first day of the week.
Denn es gibt so einen Unterschied thematisch auch von den Feiern am Samstag und so den am ersten Tag der Woche.
The first day of the week commemorates the resurrection of the Messiah.
Der erste Tag der Woche ist eine Erinnerung an das Auferstehen des Messias.
The Sabbath commemorates God who is the creator and our redeemer from Egypt. Und they're not identical themes.
Und der Sabbat erinnert sich, Gott ist unser Retter und er ist der Schöpfer. Das sind nicht die gleichen Feiern.
But we'll have to wait until Jesus comes back to find out.
Aber ja. Wenn Jesus zurückkommt, dann finden wir das heraus, ob das stimmt.
Aber ich muss dir sagen, ich habe persönlich so eine Gebetsliste und da habe ich mir genau das aufgeschrieben. Am Samstag freue dich über die Schöpfung und am Sonntag freue dich über die Erlösung. Ja, das ist doch eine schöne Einheit. Also ich glaube, du liegst nicht so falsch.
So there are two of us.
Noch etwas dazu vielleicht, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Also erstes Mal müssen wir sagen, zur Zeit von Jesus, da Jesus hatte ja viel Probleme damit gehabt, dass er ja die meisten Heilungen hat Jesus am Schabbat gemacht, ja? Weil am Schabbat kamen die Juden zusammen in der Synagoge und dort ist es meistens geschehen, ja. Und dann haben sie etwas gesucht, etwas muss da nicht koscher sein und Immer war es dann, ja, da, wie kann man so etwas am Schabbat machen, ja? Und nach der Zerstörung des Tempels ist der Schabbat das Zentrum des jüdischen Glaubens geworden. Und wir hatten gerade in unserer Gemeinde Bethesda in Haifa einen Besuch von Arnold Fruchtenbaum, der ja bei euch auch bekannt ist. Und er hat gesagt in seiner Predigt, im Laufe der Jahrhunderte sind im Judentum mehr als 1500 Gebote und Verbote entstanden, die sich alle um den Schabbat drehen. Ja? Also wieder haben wir da dasselbe Problem. Man dreht sich um die Nebensache und die Hauptsache hat man vergessen. Ja? Den Erlöser. Ja? Und wer bringt die Erlösung? Ja, das ist ein Problem, denke ich, im jüdischen Volk allgemein. Ja? Dass man sich von der Hauptsache zur Nebensache konzentriert hat. Ja?
Also ich denke, dass man das so aus Gewissensgründen so oder so halten kann, das ist sicher eine feine Sache. Aber ich muss schon klar da, dass, so wie ich das sehe, sagen, wenn jemand sagt, wir müssen den Schabbat halten, dann ist es wichtig zu verstehen, dass der Schabbat eines der 613 Gebote oder Verbote des Alten Testaments ist. Und Paulus sagt ganz klar, wenn einer anfängt, eines zu halten, dann muss er alles halten. Und dann möchte ich dann sehen, ob derjenige, der den Schabbat so streng hält, möchte ich dann mal eine Gewebeprobe nehmen, ob er zum Beispiel gemischte Gewebe hat. Oder? Das ist ein Gebot, man soll nicht zwei verschiedene Sorten tragen und so weiter. Da fangen wir dann mal richtig an. Und dann sehen wir, wie, du hast es gesagt, Israel auf der Sackgasse, aber wie eigentlich das als Christ in eine Sackgasse führt, wenn wir sagen, wir müssen den Schabbat halten.
Ja, leider, könnt ihr mir da... Ja, leider sehen wir das noch oft, dass Leute, auch also Christen, ich sage jetzt mal Heiden, die meinen, sie müssen jüdisch werden, also Schabbat anfangen zu halten. Da beginnt das mit einer Kippa. Und leider erfährt man dann oft, dass diese Leute im Laufe der Jahre haben das Eigentliche verlassen, Jesus. Und es ging nur noch um diese Gesetze und Regeln. Und wo ist Jesus noch? Und es kam so weit, dass man auch Jesus schlussendlich auf Seite gesetzt hat. Ja. So gefährlich kann es dann werden.
Vielleicht noch ein Thema zur Errettung Israels. Avi, du hast das mal kurz angesprochen. Paulus sagt ja, ganz Israel wird gerettet werden. Kannst du das noch ein bisschen ausführlicher erklären, in drei Worten, statt in zwei?
Well, okay, I'll try three words.
Ich versuche drei Worte.
Paul makes it very, very clear in Romans 11. He says, all Israel will be saved.
Paulus macht das ganz klar, Römer 11, ganz Israel wird gerettet werden.
And I believe that he is referring, of course, to the physical people.
Und ich bin überzeugt, er spricht hier von dem physischen Volk
Israel. I do not take the position that the church has replaced Israel, and I don't think that that reference is to the church at all. It doesn't make any sense.
Und ich bin nicht über der Meinung, dass die Gemeinde Israel ersetzt haben soll. Dieser Bezug, er nimmt wirklich Bezug auf das physische Volk Israel.
Paul also explains, as I mentioned in one of my messages, how Israel will be saved.
Paulus erklärt auch, ich habe das in meinen Botschaften erwähnt, wie Israel gerettet wird.
In Romans chapter 10 he explains that Israel, like anybody else, will be saved only by calling upon the name of the Lord.
Römer 10 wird erklärt, Israel wird nur dadurch gerettet, indem es den Namen des Herrn anruft.
So that is what we have to be very, very clear on from the beginning point of the discussion.
Das ist also eine wichtige Voraussetzung zu Beginn dieser Fragestellung.
There are a lot of views as to what Paul meant when he said all Israel will be saved.
Es gibt verschiedene Meinungen, was Paulus damit gemeint hat, wenn er sagt, ganz Israel wird gerettet werden.
I think there are certain things that we can rule out.
Es gibt gewisse Dinge, die wir sicher mal ausschließen können.
I do not believe that he meant that all Jewish people of all history, regardless of whether they're alive or whether they're dead or when they lived, will find themselves saved. I do not believe that's true.
Ich glaube, wir können sicher ausschließen, es ist nicht so gemeint, dass alle Juden, die je gelebt haben und jetzt schon gestorben sind, dass alle diese Juden jemals gelebt haben, jetzt gerettet werden.
I think we have to connect his statement to what he teaches in Romans about the remnant.
Ich denke, wir müssen da Bezug nehmen auf, was er auch noch lehrt in dem Römerbrief über den Überrest Israels.
There is a faithful remnant. Someone who's talking to you right now is part of that remnant.
Es gibt einen treuen Überrest, der hier zu euch spricht, ist Teil dieses treuen Überrests.
And I believe that you have to tie Paul's statement about all Israel being saved to the fact that there is a remnant throughout history, and that remnant will be saved.
Ich denke, diese Aussage von Paulus müssen wir damit verbinden mit dem Wissen, es gibt einen treuen Überrest, der in der ganzen Geschichte Jeshua angenommen hat, und dieser wird gerettet werden.
I'll mention a point that I make in my book.
Ich möchte hier noch einen Punkt erwähnen, der auch in meinem Buch beschrieben wird.
Again, I won't build theology on it.
Ich möchte keine Theologie darauf aufbauen.
And I'm happy for anybody to disagree.
Und es darf auch jemand mit mir nicht einer Meinung sein.
Because to be honest, it's not a pleasant thought.
Denn um ehrlich zu sein, es ist nicht ein schöner Gedanke.
In Zechariah chapter 13 is a very frightening prophecy yet to be fulfilled.
In Zechariah 13 ist es eine sehr furchterregende Prophezeiung, die noch erfüllt werden muss.
Talks about the fact that 2/3 of us are going to perish.
Es spricht darüber, dass 2/3 von uns umkommen werden.
But the passage says that the 1/3 will come through the fire, and that 1/3 will call on the Lord.
Und es sagt dann aber auch, dass 1/3 wird durch das Feuer gehen, überleben, und die werden auch zum Herrn kommen.
Is it possible that this is what Paul was referring to?
Vielleicht ist das das, worauf Paulus Bezug nimmt.
It's a terrifying thought to think that there's a history that awaits us that will be even more brutal than what happened to us in the Holocaust.
Es ist ein furchterregender Gedanke, daran zu denken, dass etwas noch auf uns zukommen könnte, das noch schlimmer sein wird als der Holocaust.
One third of us died in the Holocaust.
1/3 von uns sind umgekommen im Holocaust.
There's a passage in Zechariah that says 2/3 of us will perish.
Und es gibt einen Abschnitt in Zechariah, der von 2/3 spricht, die sterben werden.
But the third that survives will turn to the Lord.
Aber der Drittel, der überlebt, der wird zum Herrn sich wenden.
Is that what Paul was talking about?
Vielleicht hat Paulus darüber gesprochen.
Again, we'll have to wait and see.
Ich denke, da müssen wir warten und werden das sehen.
Ja, ich denke, Paulus selber gibt die Antwort, und er beruft sich ja auf Jesaja in Römer 9, Vers 27. Jesaja aber ruft über Israel: Wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Und wie Abi gesagt hat, es ist schwer, darüber zu reden. Und in unserer Gemeinde, aber ich stelle das allgemein fest in Israel, man redet nicht gerne über Endzeitprophetie. Für uns als Nichtjuden ist es viel leichter, darüber zu reden. Wir reden über ein anderes Volk, über ein anderes Land, ja? Aber jetzt muss ich vorstellen, es geht um mein eigenes Volk. Es geht um mein eigenes Land. Dann sind das schwere Sachen. Und man redet nicht gerne darüber. Wir hatten mal in unserer Gemeinde, in der Bethesda-Gemeinde, wurde das Markus-Evangelium durchgenommen, und dann kamen wir zu Kapitel 13, das ist das Parallelkapitel zu Matthäus 24, und dann wollten sie das überspringen. Ja? Und dann kam Protest von der Gemeinde: Ja, was ist denn los hier? Und dann hat man doch darüber gesprochen, aber das zeigt, wie man sich sehr zurückhaltend ist, über diese Dinge zu reden, aber ich denke, es ist sehr wichtig, ja, dass auch das jüdische Volk weiß, was die Propheten geredet haben, ja, was noch kommt, dass man sich auch nicht nur militärisch vorbereitet, ja, sondern auch geistig, ja, denke ich.
Also ich glaube, dieser Drittel ist tatsächlich die einzige Auslegung, wo eigentlich, ja, wo eine Logik ergibt, ja, und das ist auch dieser Überrest, wo wahrscheinlich im Anschauen, dem sie durchbohrt haben. Aber was zeigt das uns? Wenn über Israel dies kommt, dürfen wir eins nicht vergessen. Wir werden eine weltweite Katastrophe haben. Es ist ja der Zorn Gottes, wo über die ganze Menschheit kommen wird. Und das soll uns jetzt auch jetzt heute anspornen, weil heute ist Gnadezeit. Heute sind wir ausgesandt, ein Zeugnis für Jesus zu geben. Dann wird es zu spät sein.
Also das finde ich eigentlich ein sehr wertvoller Aspekt, wo du gesagt hast, wir reden über ein anderes Land. Und das ist wirklich der Punkt. Ich kann mich noch erinnern, wir plaudern ein wenig aus dem Nähkästchen, wir hatten diesen großen Kongress, ich komme wieder aufs Renaissance, und Norbert hat da das prophetische Wort verkündigt und hat eben auch diese Stelle aus Zacharia gepredigt und ausgelegt. Er hat das natürlich danach positiv dargelegt, auf die Zukunft Israels, aber hat dann auch beschrieben, was passiert. Und da ist jemand rausgelaufen, an mir vorbei und hat gesagt, ja, das kannst du doch nicht hier sagen, hier in dem Hotel, das soll alles runtergehen und so. Das hat natürlich Norbert nicht gesagt, so. Aber das zeigt die Befindlichkeit, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht. Und vieles ist so ein wenig theoretisch. Ich meine, für uns als Christen, wir hoffen ja, vor dieser schrecklichen Zeit entrückt zu werden. Und wir sagen, ja, betrifft uns nicht, oder? Aber dennoch denke ich auch das, was du gesagt hast, das Kulturelle, das Taktvolle, das Weise, die Wahrheit reden, ja, aber in Liebe und so, dass es auch anteilnehmend ist, weil es wird eine schreckliche Zeit sein. Jesus sagt, eine Zeit, wenn die nicht verkürzt werde, würde kein Mensch überleben. So schrecklich wird diese Zeit werden und wir von der grünen Wiese reden jetzt hier. Aber was dann das wirklich für die Betroffenen bedeutet, das ist dann also wirklich grausam. Und das ist so wertvoll, dass wir wirklich die Zeit nutzen. Liebe Freunde, jetzt ist die angenehme Zeit. Die Bibel spricht erstens immer zu mir und nicht zu dem Markus oder zu dem Hofert oder zum großen Freddy, also groß im Geist und kurz in den Zentimeter. Also sie spricht immer zuerst zu mir und als zweites spricht sie jetzt. Also jetzt ist die angenehme Zeit und das ist so wichtig, dass wir auch jetzt, es ist interessant vielleicht zum Zuhören und so, aber wir müssen daraus die richtigen Entscheidungen, Schlüsse ziehen und dann handeln, weil jetzt ist die angenehme Zeit. Es kommt die Zeit, da niemand wirken kann. Kannst du dich noch erinnern, jetzt gehen wir zwar ein bisschen vom Thema weg, aber kurz an den Ernst Fehr. Der Ernst Fehr, der kam mal an einem Samstagmorgen zu uns und hat geweint und war so ja am Boden zerstört und haben mich gefragt, was denn ist. Und so sagte er, ja, mein Bruder, gestern Abend hatte er seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht, ein paar Stunden später tödlicher Autounfall. Zeit vorbei. Aber der war gläubig, der ist beim Herrn. Und liebe Freunde, das soll es einfach auch bei uns sein. Wir haben keine Garantie, was heute Abend, was morgen, was nächste Woche passiert. Also jetzt ist die Gnadenzeit. Gott gibt euch unglaublich viel Freiheit, viel Wohlstand. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Also nützen wir doch das. Und das war ein sehr wertvoller Input von dir, Nati. Danke. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen politisch werden. Auf das wartet ihr schon lange, oder? Es gibt Denominationen, die sagen, das Land gehört nicht den Juden, denn der Staat, der moderne Staat Israel, der 70-jährige, der ist von den Nationen gegründet worden und nicht von Gott. Was denkt ihr darüber, Freddy?
Ich weiß, das ist ein heißes Thema, ja. Aber wir können nicht heute kommen und die Bibel brauchen als Grundbuch. Ja? Gott hat es verheißen. So wie Avi auch gesagt hat, Gott hat das Volk erwählt. Sie sind das erwählte Volk, aber das ist nicht Erwählung zum Heil. Ja? Das ist eine persönliche Entscheidung. Und so hat auch Gott, Abraham, Isaac, Jakob und später noch mehr immer wieder zurückgekommen auf die Verheißung, euch werde ich das Land geben und euren Nachkommen. Aber dann, bevor sie ins Land kamen, gab es noch den Bund auf im Lande Moab und dann auf dem Berg Ebal und Gerizim. Und so der Besitz des Landes hat immer Bedingungen. Ja? Also der Besitz des Landes ist nicht bedingungslos. 2000 Jahre war das jüdische Volk nicht im Land. Warum? Wir wissen die Geschichte. Sie waren ungehorsam. Ja? Und ich würde sagen, die jetzige Rückkehr ist nicht, weil sie sich zurückgekehrt sind zu Gott, sondern so wie es heißt, als Jesus geboren ist, als die Zeit erfüllt war. Ja? Damals gab es die Rückkehr aus Babylon, jetzt die Rückkehr aus der ganzen Welt. Warum? Nicht, weil Gott ihnen jetzt die 100% des verheißenen Landes gibt, sondern es geht einzig und darum, Jesus kommt wieder. Und es geht nicht, ob sie jetzt 50% des Landes, des verheißenen Landes haben oder 100%. Es geht darum, sie müssen zurück im Land sein. Ja? Nur dann kann sich biblische Endzeitprophetie erfüllen. Nur dann kann Jesus wiederkommen. Also alles, was in Israel geschieht heute, ist jetzt nicht die Erfüllung der 100%, sondern Vorbereitung auf das Wiederkommen Jesu.
Das war ja beim ersten Kommen auch so.
Genau
so. Die hatten eine Teilautonomie, aber keinen eigentlichen Staat und alles.
Und so würde ich sagen, die volle Erfüllung liegt in der Zukunft. Ja? Wenn Jesus als König aller Könige regieren wird, im tausendjährigen Reich.
Avi, wirst du mit dieser Frage auch konfrontiert?
Well, let me share some thoughts on this.
Möchte einen Gedanken dazu weitergeben?
Romans chapter 11, Paul says the following.
In Römer 11 sagt Paulus das Folgende.
He says that the gifts and the call of God are irrevocable.
Er sagt, die Gnaden und Verheißungen des Herrn sind unwiderruflich.
Last night I dwelt on the call, the irrevocable call.
Und gestern Abend habe ich über die unwiderrufliche Berufung Israels gesprochen.
And the call in the original language that Paul wrote in is in the singular.
Und in der Ursprache ist es eine Berufung, Einzahl.
Because God has given us only one call as a people.
Gott hat uns nur eine Berufung gegeben als Menschen, als Volk Gottes.
And I spoke of that last night.
Da habe ich gestern darüber gesprochen.
But he also says the gifts are irrevocable.
Er sagt auch, die Geschenke sind nicht zurückrufbar.
The gifts certainly include the land.
Und das in diesen Geschenken ist auch das Land beinhaltet.
In Genesis chapter 12, God gave us a gift of a land.
Gott hat uns gemäß 1. Mose 12 das Land auch gegeben.
He's given us many gifts.
Er hat uns viele Gaben gegeben.
The gifts are also irrevocable.
Und auch die sind nicht widerruflich.
And if you know anything about our history as a people,
und wenn ihr etwas von unserer Geschichte als Volk kennt,
you know that sadly we have, you could never say that our history was characterized by the majority of us walking faithfully with the Lord.
Dann wisst ihr auch, die in der Mehrzahl haben wir in der ganzen Geschichte nicht wirklich treu dem Herrn nachgefolgt.
But the gifts are irrevocable.
Aber die Geschenke sind da und sind nicht zurückzurufen.
My understanding of prophecy also touches upon the following point.
Und wenn ich Prophetie richtig verstehe, dann kommt auch dieser Punkt hervor.
There are many things that have to happen in the last days.
Es gibt viele Dinge, die in den letzten Tagen noch geschehen müssen.
To us.
Uns gegenüber.
In the land.
Im Land.
Even before we turn as a nation back to the Lord.
Sogar bevor wir als Nation uns wieder zurück zum Herrn hinwenden.
There are prophecies that presume that we will be in the land before we nationally turn back to the Lord.
Es gibt Verheißungen, wo man als Voraussetzung für unser Hinwenden zurück zu Jesus, wo wir zuerst im Land sein müssen dafür.
So I would not take the position that that the existence of the state of Israel today is insignificant.
Ich betrachte das nicht als unsignifikant, also es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass der Staat Israel heute so existiert.
Is the state are the people who comprise the state of Israel are they in the majority walking with the Lord? No.
Die Mehrheit derer, die jetzt im Staat Israel leben, nein, sie sind nicht, die wandeln nicht in den Wegen des Herrn.
But it's not the end of the story yet.
Aber es ist noch nicht das Ende der Geschichte.
Things still have to happen and we have to be in the land for these things to happen.
Es gibt noch Dinge, die geschehen müssen und wir müssen aber im Land sein, damit diese Dinge geschehen können.
Ja, not
Ja, die Frage war ja, dass die Nationen haben ja den Staat Israel gegründet. Und deshalb war es definitiv nicht Gottes Wirken. Und eigentlich diese Argumentation ist eigentlich sehr schwach. Wenn wir das Wort Gottes sehen, Gott benutzt die Nationen, um Israel zu bestrafen. Und Gott benutzt die Nationen, um Israel wieder zurückzubringen in ihr Land. Es war ja zu persischer Zeit kamen sie zurück, weil der Chores es so wollte. Ja? Logisch. Wer war es aber? Es war Gott. Also Gott bewegt die Nationen. Sie sind nichts anderes als ein Werkzeug in seiner Hand.
Ja, vielleicht noch, du hast vorher gesagt, es werden noch einige prophetische Ereignisse in Israel stattfinden. Wird der Tempel vor der Entrückung gebaut? Ja, immer wieder eine Frage. Ja, der Tempel und im Tempelinstitut, da sind sie alle schon am Vorbereiten und die Kleider und die Werkzeuge. Und wird der Tempel noch gebaut? Erleben wir vor der Entrückung den Tempel?
Well, I've actually seen the video that the Lord produced on this.
Ich habe das Video gesehen, was der Herr gemacht hat für dieses Ereignis.
We're talking about two questions, really.
Wir reden von zwei Fragen, über zwei Fragen.
When the rapture will occur?
Wann ist die Entrückung?
And will there be a temple?
Und wird es einen Tempel geben?
The second question is easier to answer. Of course, there will be a temple.
Zweite Frage ist einfach zu beantworten. Natürlich wird es einen Tempel geben.
Because things have to happen that have not happened, but they have to happen at the temple.
Es werden Dinge geschehen, die noch nicht geschehen sind, und die müssen im Tempel geschehen.
We know that during the tribulation, there will be an antichrist who will defile the temple and who will stand in the temple and declare himself to be God.
Wir wissen, in der Trübsalzeit wird es einen Antichristen geben, der den Tempel verunreinigen wird. Das heißt, er muss vor dem Tempel stehen und dort den Tempel verunreinigen, Gott schmähen.
So there certainly will be another temple.
Es wird einen anderen Tempel noch geben.
Will it be built before the rapture, will it or not?
Wird er vor oder nach der Entrückung gebaut werden?
This depends on your view on the rapture.
Das hängt davon ab, was ihr für eine Sicht über die Entrückung habt.
I have always embraced a pre-tribulation position on the rapture.
Meine Sicht war immer, dass Jesus uns vor der Trübsalzeit entrückt.
But that even raises the question, well, does the temple have to take place, does the temple have to be built during the tribulation after the rapture?
Dann müsste der Tempel gebaut werden nach der Entrückung während der Trübsalzeit.
So I think the only thing we can really be certain of is that there will be a temple and there will be a rapture.
Wir können nur sicher sein, es wird ein Tempel geben und es wird eine Entrückung geben.
Okay, Nati.
Ja, wir gehen jetzt nicht Entrückung, Tempel, ja oder nein, sondern in Israel ist interessant zu sehen, damals kann ich noch erinnern, als Jugendliche wurde unter Christen gesagt, alles ist schon bereit für den Tempel. Jeder einzelne Stein ist schon bereit. Und das haben nicht nur ein christlicher Prediger hat das gepredigt, fast alle. Und mit der Zeit hat man sich selber schlau gemacht und hat gemerkt, Moment, in Israel sagt keiner, dass jeder Stein bereit ist, sondern man forscht und schaut, ja, was müssen wir alles erfüllen in Bezug auf den Tempel. Man lernt die ganze zeremonielle Sachen kennenlernen, damit man dann, wenn ein Tempel tatsächlich steht, es auch weiß, wie man es ausführen sollte. Aber alle Steine bereit für einen Tempel, das wird sogar das Tempelinstitut in Jerusalem sagen, nein, die sind definitiv nicht da. Ja, es ist eine christliche, wie soll man sagen?
Theorie.
Wunschdenken.
Oder Wunschdenken vielleicht. Ja, man hat sie ja tatsächlich in Hafen gesehen, da in den USA. Warum sie in den USA stehen, weiß ich nicht. Ja. Aber das sind aber so Geschichten, die gibt es tatsächlich. In Israel, da, man forscht sehr stark diesbezüglich, man lernt die Zeremonie. Aber wenn man einen Juden in Israel fragt, wann wird der Tempel gebaut, würden die meisten Juden antworten, erst wenn der Messias kommt, ja. Also man redet über einen Bau des Tempels, aber mehr als eine Vorbereitung auf einen zukünftigen Messias.
Avi, du hast übrigens vorher ein Video angesprochen. Ja,
Aber ich muss dir sagen, ich habe wirklich schon ein Video gesehen über den Tempel. Also es war einfach eine architektonische Visualisierung und das sah richtig klasse aus. Also nicht nur einfach so, sondern richtig stylisch mit Treppen und also richtig tolle Architektur. Also da gibt's schon Videos. Ja, Freddy, und du im Land, wie wirst ja auch sicher von den Gruppen immer wieder angequatscht, wenn du dann da vom Ölberg stehst und alles erklärst und nachher geht man auf den Tempelberg hinauf und ja, das muss man sowieso mal selber erleben mit ihm. Aber
also ich sehe es so, dass die Frage ist sehr problematisch. Also wir haben zwei Fragen eigentlich, der Tempel und die Entrückung. Ja? Und jetzt eben die Meinung, der Tempel muss erst gebaut werden. Ja? Dann schauen wir, tut sich da schon was? Sind die Steine schon bereit? Sind die Pläne schon gemacht? Ist die Baubewilligung da? Und so weiter.
Also für Ebenezer brauchen wir schon, wie lange, David?
20 Tage
noch. Wie lange wartest du schon?
Ja, 2 Jahre.
Oh. 2 Jahre, das ja.
Haben die Moslem Freude daran? Das lässt uns, sagen wir, mit einem Auge nach Jerusalem schauen zum Tempelberg. Und dann können wir sagen, ach, das dauert noch viele Jahre. Und dann setzen wir uns hin und können die Hände in den Schoß legen. Das dauert noch lange, bis Jesus kommt. Ja? Aber wir müssen, ich denke, wir dürfen nicht so sehr auf äußere Dinge uns da ausrichten, sondern wir müssen jetzt bereit sein. Ja? Also ich denke, wir konzentrieren da uns zu sehr auf äußere Dinge. Ja? Der Tempel und so weiter. Und so sehe ich es etwas anders. Aber das wird jetzt 2 Stunden dauern.
Oh. Mit ihm nach Israel gehen, dann habt ihr mehr Zeit. Ja, vielleicht machen wir noch, wir sind schon lange jetzt unterwegs, schon über eine Stunde. Aber vielleicht hast du noch etwas, vielleicht jeder von uns noch ein persönliches Schlusswort, was dir auf dem Herzen liegt, was uns auf dem Herzen liegt oder was wir jetzt in diesem Zusammenhang noch weitergeben möchten. Ich möchte bei dir beginnen, Arvid.
Yes, I will say briefly a couple of final thoughts to leave with you.
Ich möchte noch kurz ein paar Gedanken weitergeben, bevor wir dann gehen.
The first is this, because you love Israel.
Erstens, da ihr Israel liebt.
Pray for Israel's salvation.
Betet für die Errettung Israels.
Pray for those of us who bring the gospel
to our people. Betet für diejenigen von uns, die das Evangelium den Juden bringen.
Pray that you will be open to be used in any way that God wants to use you toward that goal.
Betet, dass ihr bereit seid, von Gott gebraucht zu werden, in welcher Art auch immer er euch brauchen möchte, um dieses Ziel zu erreichen.
And be encouraged with this biblical fact.
Und seid ermutigt durch diese biblische Tatsache.
No matter what we do in promoting the Word of God.
Egal was wir tun, um das Evangelium, das Wort Gottes weiterzugeben.
No matter how we do it.
Egal wie wir es tun,
even when we make mistakes,
selbst wenn wir dabei Fehler machen,
whatever we do for him is never in vain.
Was immer wir für ihn tun, ist nie vergebens.
His word never returns void.
Sein Wort kommt nie leer zurück.
We make the mistake of thinking that it only produces one fruit, the fruit of salvation.
Wir machen den Fehler, dass wir denken, es gibt nur eine Frucht, die Frucht der Errettung.
There are at least 8 fruits that are always produced whenever God's message is proclaimed.
Es gibt mindestens 8 Früchte, die immer die Folge sind, wenn Gottes Wort und seine Botschaft weitergegeben wird.
No, I'm not going to mention them now.
Ich werde nicht alle erwähnen jetzt.
My point is what Paul said to the Corinthians.
Der Punkt, den ich machen möchte, ist, was Paulus den Korinthern gesagt hat.
Therefore, my beloved brethren,
darum meine geliebten Brüder,
be steadfast,
seid standhaft,
immovable,
nicht bewegt,
always unbewegt, abounding in the work of the Lord.
Immer im Werk des Herrn voll.
Because your labor in the Lord is never, never in vain.
Denn eure Arbeit für den Herrn ist nie ohne Frucht.
1 Corinthians 15:58.
1. Korinther 15, 58.
God bless you.
Gott segne mich.
Nati?
Ja, ich denke, kurz und prägnant, Israel braucht Jesus, und das heißt, die Schweiz braucht Jesus, Deutschland braucht Jesus,
Amen.
Europa braucht Jesus, und wir sind Werkzeuge für diese Botschaft. Danke.
Amen. Freddy?
Ja, ich bin auch sehr dankbar für die Vorträge von Avi. Für mich war es immer das Anliegen, was war eigentlich der Zweck, warum Gott Israel erwählt hat? Gott wusste von Anfang an, dass sie fehlen werden. Ja? Mose sagt es schon, denn 5. Mose 31, Vers 27, denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deine Halsstarrigkeit wohl. Siehe, heute schon, während ich noch bei euch lebe, und ihr seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen, wie viel mehr nach meinem Tod. Also Mose wusste schon, dass das wird nichts werden. Aber es geht immer um den Überrest. Ja? Auch wir sind hier in der Schweiz oder in Deutschland, die Gläubigen an Jesus, ein Überrest. Ja? Und es geht darum, dass der Überrest treu ist. Ja? Das gilt für das jüdische Volk. Es hat Gläubige an Jesus während allen Jahrhunderte gegeben aus dem jüdischen Volk. Es gab immer einen Überrest. Ja? Und so ist es auch in der christlichen Welt. Also wir reden von christlichen Nationen. Sind die gläubig wirklich? So wie die Bibel sagt, nein. Es ist nur ein Überrest, der dem Herrn treu ist. Und ich denke, das war diese gute Botschaft, dass wir sehen, Gott hat sein Ziel erreicht, das Evangelium zu den Nationen zu bringen, durch den kleinen Überrest aus dem Volke Israel, der Gott treu war. Und so, das ist eigentlich die Botschaft an uns, dass wir an dem, was Gott uns anvertraut hat, treu sind. Ja? Und das Pfand, das er uns anvertraut hat, treu verwalten.
Ja, vielen Dank. Also ich möchte das vielleicht so ein wenig praktisch persönlich zusammenfassen. Wir haben verschiedene Themen jetzt angeschnitten, wir haben verschiedene Punkte angesprochen. Ich denke so ganz persönlich, was nehmen wir mit, wie gehen wir mit dem um? 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Das sollen wir machen. Prüft alles. Ihr habt jetzt gut zugehört, dem Avi und so weiter. Ja, wir haben geprüft. Aber 1. Thessalonicher 5, 21 heißt es, prüft alles und im zweiten Teil das Gute behaltet. Das Gute behaltet. Erlaubt mir vielleicht zum Schluss von dieser Konferenz ein offenes Wort. Wisst ihr, welches die unangenehmsten Christen sind? Das sind diejenigen, die zu jeder Lehre und zu jedem Thema Bescheid wissen. Oh, der hat das so gesagt und der Freddy ist so gestanden und der Natti und so weiter. Die wissen alles und sie behalten nur Schlechtes, weil sie das Gute an dem nicht festhalten, liebe Freunde. Nehmt das Gute mit und nicht das, was ihr vermisst habt, die Frage, die ihr gerne gehört hätte, die jetzt keinem von uns in den Sinn gekommen ist, sondern nehmt das mit, diese Gedanken, persönlich, heilsgeschichtlich, evangelistisch, prophetische, all das. Nehmt das mit, so wie es hier heißt, prüft alles und das Gute behaltet. Wenn wir das nicht tun, das Gute nicht behalten, was bleibt dann? Nur das Schlechte. Also, machen wir es so. Prüfen, ja, ist gut. Mithören, ja, mitdenken, mitbeten, ganz wichtig, ganz wichtig. Bleiben wir dran, bleiben wir in dieser brüderlichen Verbundenheit, eben auch trotz vielleicht unterschiedlicher Lehrmeinungen oder Verhaltensmeinungen. Der Maßstab ist das Wort Gottes und unser Herr ist der Herr Jesus Christus. Und ihm möchten wir treu nachfolgen. Ein jeder steht und fällt seinem Herrn.